kurzer, kurzer Kommentar, kannst du noch aushalten. Und zwar habe ich schon gesagt, dass die Demokratie, öffentliche Gehör dazu, definiert wird, entweder als in der Feindschaft zur Tradition, zur Archaik, oder in der Feindschaft zum Totalitarismus. Nun, sehr vieles, was sich dreht, was gesagt wird in Bezug auf Demokratie und demokratische Diskurs, dreht sich um diese Achse, um diese Differenz der Opposition zwischen Privatem und Öffentlichem. Und es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis, was auf der einen Seite gibt es einen starken Willen, alles Private abzubauen, weil das Private wird gesehen als Ort des archaischen, antidemokratischen, als Ort des ancien Regimes. Patriarchalische Familien, die nach wie vor unter den Bedingungen der Demokratie aufgebaut wird, nach dem traditionellen Herrschaftsmodell des Patriarchen über die familiären Verhältnisse, also über Frauen und Kinder, muss abgebaut werden. Feministischer Ruf, private is political. So, Abschaffung der Privacy oder Abschaffung der Privatsphäre galt und gilt nach wie vor als linker Schlachtruf in vielerlei Hinsicht. Feminismus ist ja typisch, aber auch und führend eigentlich. Aber generell die Verrechtlichung aller familiären und sonstigen Bezüge ist sozusagen ständig sich wiederholende Forderung, die eigentlich in der bürgerlichen Gesellschaft sich weiter und weiter auch durchsetzt. Ja? Das heißt, inzwischen können auch innerfamiliäre Beziehungen weitgehend rechtlich reguliert werden. Ja? Gewalt in der Familie, Gewalt in Bezug auf die Kinder, Abschließung des Ehevertrags, das juristisch abgesichert ist und so weiter und so fort. Das heißt, die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft geht in die Richtung der Zerstörung der Autonomie der Privatsphäre. Verrechtlichung und Veröffentlichung aller privaten familiären Beziehungen und Verrechtlichung und Veröffentlichung aller, sagen wir, religiöser und sonstiger Bindungen traditioneller Art durch Institutionen, die zum Beispiel, habe man sich hier nicht erwähnt, aber die zentrale Rolle haben in der bürgerlichen Gesellschaft, das ist zum Beispiel die Psychoanalyse. Psychoanalyse ist ein mächtiges Instrument zur Veröffentlichung der Geheimträume, Geheimwünsche, private Obsessionen und so weiter, die durch den Diskurs der Psychoanalyse öffentlich werden. Und werden sie öffentlich, werden sie auch verrechtlich, insofern, dass der Mensch als Patient im Grunde bestimmter rechtlichen Regeln unterliegt. Er kann zum Beispiel durch die psychoanalytische Verweis sozusagen in Klinikum aufgenommen werden und bekommt sozusagen bestimmte Vorteile oder Nachteile bei der gesellschaftlichen Behandlung und so weiter und so fort. Das heißt, die Inklusion der Psychoanalyse in die Fabrik, in die Mechanik der bürgerlichen Gesellschaft bedeutet ein weiterer Schub in der Verrechtlichung und Veröffentlichung des Unbewussten, vor allem des erotischen Unbewussten. Also das Erotische und das Familiäre wird weitgehend abgeschafft und verwandelt, entweder sozusagen überführt in die Rechtssphäre oder überführt in die Psychiatrie, in die Medizin, so wie das Foucault beschreibt, oder in das Entertainment. Im Grunde Sex findet nur im Entertainment. Jetzt sozusagen im Fernsehen statt. So im klassischen Sinn. Gut. Das ist sozusagen ein Prozess, der von progressiven Kräften, ja, nicht wahr, ständig betrieben worden war, unter dem Slogan Tabus brechen. Ja? Keine Insel, ja, die Gewalt, keine Insel der Tradition, die zum Beispiel patriarchale Struktur der Familie schützen können gegen sozusagen die öffentliche Intervention zugunsten der Kinder und zugunsten der Frauen und so weiter und so fort. Das ist nur eines. Auf der anderen Seite die gleichen progressiven Kräfte. Ja, ich war. Und das ist die Situation des Widerspruchs, in dem unsere Gesellschaft heute lebt, wenden sich gegen die totalitäre Gefahr. Und das bedeutet, wenden sich gegen den Überwachungsstaat, wenden sich gegen die Aufnahme der biometrischen Daten in die Pässe, wenden sich gegen das und jenes und so weiter und so fort, gegen den Big Brother. Ja. So. Wir haben also auf der einen Seite vehemente Protest gegen das Private und Abschaffung aller privaten Sicherheiten, die der Staat verhindern, interventionistisch vorzugehen in Bezug auf die Familie, auch in Bezug auf die sexuelle Sphäre, auch in Bezug auf die religiöse Sphäre des einzelnen Bürgers. Auf der anderen Seite, wir haben einen vehementen Protest gegen die Abschaffung der Privatsphäre, Überwachungsstaat, totale Voyeurismus und so weiter. Und diese beide, die ich absolut widersprechen, auf eine offensichtliche Weise widersprechende Diskurse, werden praktiziert in unserer Gesellschaft, weil sozusagen, wie gesagt, die heutige Demokratie und die heutige Öffentlichkeit sich zweierlei bedroht fühlt. Durch die Überreste des Ancien Regimes, der Archaik, aber auf der anderen Seite durch eine Durchsichtigkeit oder totale Veröffentlichung, die gesehen wird als Vorstufe zu möglicherweise Etablierung eines totalitären Staates. Es gibt sozusagen diese zwei Neurosen oder zwei Paranoia, Formen der Paranoia, die ja mal so in unterschiedlichen Verbindungen in öffentlichen Diskurse auftreten. Sogar in sehr merkwürdige Form, wie zum Beispiel in der Form dieser Diskussion über die Sendung Big Brother, ja, wo alle gesagt haben, das ist der Überwachungsstaat und das ist sozusagen, das wird die voyeuristische, das voyeuristische Kontrolle über das Familiäre, das Private, das Individuelle gefeiert, ja, oder befördert. Wobei es absolut offensichtlich ist, dass durch diese Serie wird das Private erst hergestellt, weil im Grunde wissen wir, dass alle moderne Familien absolut standardisiert leben und wir wissen ganz genau, was da passiert. Ja? Das heißt, indem sozusagen diese Leute geholt werden und ausgestellt werden als Ready-Mates, wird ja suggeriert, sie sind in einer besonderen Weise privat, in der sie eigentlich nicht sind. Ja? Das heißt, wenn man sie sieht, merkt man sofort, die sind genauso standardisiert wie alle anderen. Ja? Das ist sozusagen eine Ansammlung von Coca-Cola-Flaschen und so weiter, die dadurch, dass sie in einen musealen Raum gestellt werden, wird es suggeriert, dass diese Coca-Cola-Flasche ist anders als andere Coca-Cola-Flasche. Das heißt, die ganze Private ist noch einmal eine Fantasie, in einem extrem standardisierten Alltag. Ja? Und als eine solche Fantasie auch wieder künstlich produziert oder evoziert. Nun, alle diese Diskussionen sind nur dann interessant und haben eine gewisse Schärfe, wenn das Private, wenn die Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem klar definiert wird. Deutlich definiert. Vor allem sind es Diskurse im angelsächsischen Kulturraum. Also wenn man liest zum Beispiel Senate, The Fall of the Public Man und so weiter, Also die Standardtexte, die das Verhältnis zwischen Privaten und Öffentlichen erregen. Dazu kommt auch noch alles, was zu tun hat mit privatem Eigentum und dem Recht des Amerikaners, das private Eigentum mit der Waffe zu verteidigen. Das heißt, ich habe mir von der Verfassung garantiert ein Recht, jemanden, der mein privates Territorium, Grundstück zum Beispiel, betreten hat, ohne Vorwarnung zu erschießen. Ja, etwas, was zum Beispiel ein europäischer Bürger nicht hat. Wir haben sozusagen in Amerika, auch in England, eine sehr scharfe, juristisch gezogene Grenze zwischen privaten und öffentlichen und auch Mechanismen der Verteidigung, der gesellschaftlich anerkannten, bewaffneten Verteidigung dieses sozusagen eigenen Bereichs, auch im privaten Bereich, was auch sozusagen als im kapitalistischen Sinne verstandener Bereich des privaten Eigentums verstanden wird. Das ist alles verleiht die Diskussion gewisser Schärfe. Deswegen ist es interessant, vor allem diese Diskussionen zu lesen, die weitgehend auch rekurrieren auf das Modell von Bakhtin, das wir in einem anderen Zusammenhang besprochen haben, wo er sozusagen öffentliche Sphäre als eine inszenierte, karnevalistische Sphäre begreift und sozusagen private Sphäre als eine normale Sphäre. Diese sozusagen Grenze mit der inszenierten Öffentlichkeit und sozusagen alltägliche Privatheit, das findet man bei Sennett und bei vielen anderen, eigentlich bei 90% der angloamerikanischen Autoren. Und was eigentlich Habermas hier macht, er verschärft diese Grenze nicht so, wie das Bakhtin gemacht hat, wie die Surrealisten gemacht haben, nicht wahr, gleichzeitig in Frankreich, wie schon einige Autoren in Deutschland gemacht haben, wie Benjamin zum Beispiel, 28 Jahre, sondern er will diese Grenze entschärfen. Und zwar, er will diese Grenze entschärfen und relativieren und dialektisch überwinden. In einer bestimmten politischen Situation, das heißt in der Situation der Studentenrevolte, und er war der Feind der Studentenrevolte, auf der einen Seite. Und links auf der anderen Seite. Das heißt, er wollte seine Position als gemäßigte Linke, also kein gewalttätiger Linke, der mit brachialer Gewalt gegen die Tabus und Schutzmechanismen der Gesellschaft vorgeht, etablieren. Und dazu braucht er ein Mittel, diese Grenze in Frage zu stellen und eine gemäßigte Position zu formulieren. Und dieser Raum ist vorgegeben in der ganzen Geschichte der deutschen Philosophie. Er kritisiert diese Geschichte auf der anderen Seite und merkt relativ lucide sozusagen alle Schattenseiten dieser Geschichte, aber schließt sich absolut nahtlos an diese Geschichte. Das ist die Rettung in der Kunst. In Deutschland war immer sozusagen die Spannung zwischen Öffentlichem und Privaten. Er wurde aufgelöst im Kunstwerk letztendlich. Ja? Weil Kunstwerk wurde gedacht als privat und öffentlich gleichzeitig. Ja? Als der Ort, an dem diese Grenze aufgehoben wird. Das beginnt relativ früh in Deutschland im 18. Jahrhundert und entwickelt sich weiter und weiter, insbesondere bei Hegel, wobei sozusagen zwischen Staat und Kunst keine große Differenz gesehen wird. Ja. Staat als Kunstwerk ist ein Thema nicht nur von Bachhoff und so weiter, sondern es ist sozusagen eine durchgängige Metapher in der deutschen Romantik, auch im Neusten und Anfang des 20. Das heißt, wir haben Kunstwerk und kunstwerktragende Öffentlichkeit. Und das ist der interessante Wende. Ja. Also im Grunde, das Buch ist interessant, weil dieses Buch so etwas wie eine Pragmatik der Literatur oder Pragmatik der Kunst angesehen, soziologische Pragmatik. Das heißt, nicht das Kunstwerk selbst ist jetzt für Habermas, und das ist schon, geht ein bisschen Richtung der Bourdieu und viele andere Autoren späterer Zeit. Nicht das Kunstwerk selbst ist der Ort, an dem diese Grenze aufgehoben wird, sondern die Institution Kunst, tragende Öffentlichkeit und die Riten und Modalitäten, unter denen diese Öffentlichkeit funktioniert, sind immer schon gedacht und immer schon präsentiert als diejenigen, die diese Aufhebung der Grenze zwischen der öffentlichen und privaten leisten. Das heißt, diese literarische Öffentlichkeit ist der Ort, und zwar ein real existierender Ort. Dadurch, dass es ein real existierender Ort ist, entledigt sich Habermas der gegenwärtige Vorwurf, die Aufhebung dieser Grenze ist irreal. Ja, wenn man sagt, die Aufhebung geschieht im Kunstwerk, kann man sagen, das ist eine utopische, irreale Aufhebung der Grenze. Er sagt, nein, es gibt eine kunsttragende Öffentlichkeit, so wie ZKM oder so wie HFG. Ja. Ein Ort, an dem nicht nur die Kunstwerke so sind, sondern auch die Menschen und die Verhältnisse. Deswegen können diese Menschen und Verhältnisse auch solche Kunstwerke produzieren, die diese Aufhebung manifestieren. Das heißt, er geht ein bisschen einen Schritt zurück, würde ich sagen, vom Kunstwerk zur kunsttragenden Öffentlichkeit. Dabei ist ja Habermas, auch wenn man mit ihm zu tun hat, und ich hatte mit ihm zu tun gehabt, und deswegen muss ich das wirklich bezeugen, so etwas wie ein paradigmatisch unmusischer Mensch. Ja. Und so, wenn man mit ihm zu tun hat und seine spätere Schriften liest, kann man ihn eigentlich nicht verdächtigen, dass er irgendwelche Beziehungen zur Literatur, zur Kunst hat. Ja. Interessanterweise aber beginnt er seine literarische Karriere und seine philosophische Karriere mit sehr tief im Kunstbewusstsein und im literarischen Bewusstsein, durch literarische Bewusstsein verankerte Utopie, ja, einer Kunstöffentlichkeit und literarische Öffentlichkeit. Na gut, diese literarische Öffentlichkeit wird dann genommen als so etwas wie Modell für die ganze Gesellschaft. Weil in dem Moment, in dem ich sage, der Grund dafür, dass diese literarisch-künstlerische Öffentlichkeit begrenzt ist, nicht wahr? Und die ist begrenzt, besteht allein darin, dass aus einem oder anderen Grund andere ausgeschlossen sind aus dieser Öffentlichkeit, weil sie Juden sind, weil sie Frauen sind, weil sie aus dem Volk kommen und so weiter und so fort, entsteht quasi automatisch das Projekt einer Erweiterung dieser literarischen Öffentlichkeit auf die ganze Gesellschaft. Das heißt, warum ist die Bundesrepublik insgesamt nicht so wie die HFG? Die Antwort ist, weil es Aufnahmeprüfungsverfahren gibt in HFG. Wenn wir diese Verfahren lockern, so dass wir aus den Abiturienten, die zu uns kommen, nicht nur einige auswählen, sondern alle aufnehmen und dann auch weiter berufen, die zum Beispiel sich nicht beworben haben, weil sie von der Existenz der FG sind, dann mit der Zeit, ohne irgendwelche große Revolutionen oder 68er Bewegung, erweitert die HFG quasi automatisch auf die ganze bundesrepublikanische Gesellschaft, so, dass die ganze bundesrepublikanische Gesellschaft so etwas wie ein frei, künstlich tragender, diskutierender, so lockerer, coole Veranstaltung wird. Ja? So wird es ambisiert und so praktiziert das auch Habermas. Das Problem ist nur, das er quasi automatisch voraussetzt. Und das ist diese automatische Voraussetzung, die tödlich ist für die ganze Philosophie, ganze deutsche Philosophie, inklusive interessanterweise auch Marx, viele andere, quasi automatisch davon ausgeht, dass jeder Mensch eigentlich ein Künstler sein will. Das heißt, was ihn nicht lässt, ja, ein Künstler zu machen, ist nur, dass die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass, dass er aus einem oder anderen Grund keinen Zugang dazu bekommt. Ja. Man muss sozusagen ihm den Weg frei machen, dann wird er schon Künstler. Ja. Das ist marxistisch. Ja. Das Proletariat muss auch nicht wahr, kreativ werden. Ja, was die, was den Arbeiter eigentlich daran hindert, Künstler zu sein, ist das System der kapitalistischen Entfremdung. Ist dieses System mal weg, ja, dann wird er schon automatisch Künstler sein, ja, weil er das eigentlich will. Er will ja kreativ arbeiten. Wir wissen aus der Erfahrung, dass wenn er nicht kapitalistisch ausgebeutet wird, dann geht er eher mehr noch was trinken, ja, als Künstler. Aber diese Voraussetzung spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, wenn, aber wenn er zum Beispiel etwas mehr Bier trinkt, statt Künstler zu werden, muss er aufgeklärt werden. Er muss aufgeklärt werden durch die erzieherische Arbeit, dass Künstler zu sein besser ist, als mehr Bier trinken, obwohl das auch gefährlich ist, weil es gibt ja Künstler, die gekokst haben, ja, oder noch schärfere Sachen getrunken. Und das kann auch sicherlich auch die Moral schlecht werden. Also es muss ein relativ sauberer, nicht koksender und nur mäßig trinkender Künstler sein, der meisterzeit kreativ ist und gleichzeitig in der Öffentlichkeit sozusagen frei kommuniziert. Also ein bisschen so wie wer von Ihnen bei der Eröffnung der Biennale war, vielleicht nicht Lingensief oder sonst wie, so wie Utopia Station von Obrist, ja, wo nicht einmal die Namen der Künstler erwähnt werden, weil alles so in einer Masse, sich kommunizierende Masse präsentiert. Das ist so ungefähr ein Habermasche-Modell. Und dieses Habermasche-Modell einer Öffentlichkeit als literarische, das heißt eine Öffentlichkeit, die durch den Anbau der künstlichen Ausschluss durch den Abbau der Ausschluss zu einer Idealöffentlichkeit wird. Und Idealöffentlichkeit ist letztendlich literarische und künstlerische Öffentlichkeit. Schreibende, sprechende, argumentierende, kommunizierende Öffentlichkeit. Dass dieses Ideal einen großen Einfluss hat in der ganzen Welt. Wenn man heute, ich weiß nicht, in Hongkong, in Peru, in Los Angeles, in der Republik Kongo, die Menschen fragt, wie stellen sie sich die Gesellschaft, optimale Gesellschaft in Hongkong, Peru oder Republik Kongo, fast 70% würden ihnen sagen, so wie Habermas das beschreibt. Das muss man schon sagen. Das Habermas hat eine Utopieentwicklung entwickelt mit einer unglaublichen Schlagkraft und mit einer unglaublichen internationalen Verbreitung. Ich denke, dass die Leser in Deutschland meistens unterschätzen die Popularität von Habermas im Ausland. Die ist wirklich unglaublich. Die ist unglaublich, vor allem in der dritten Welt. Die ist unglaublich. Bei aller Konferenz, wo die Leute kommen aus den arabischen Ländern zum Beispiel, lateinamerikanischen Ländern, asiatischen Ländern, der meiste zitierte Autor ist der Habermas. Das heißt, aus welchen Ländern eigentlich? Das heißt, aus Ländern, wo Spannung zwischen Tradition und Modern, ja, Tradition und Moderne intensiv erlebt wird. Und zwar intensiv erlebt wird als Spannung zwischen öffentlichem und privatem, weil öffentlicher Raum wird aufgebaut nach dem europäischen Manier, wenn wir zum Beispiel Indien nehmen, ja, nach dem europäischen Manier. Aber familiäre und gesellschaftliche Strukturen als private Strukturen bleiben weitgehend archaisch. Wird in dieser Art künstlerisch-literarischer Öffentlichkeit tatsächlich den Weg gesehen, diese Spannung zwischen öffentlichem Raum und privaten Obsessionen oder kulturellen Verankerungen und so weiter zu überwinden. Das heißt, wir haben hier einen Weg, der auch sich versöhnen lässt, auf eine gewisse Weise, obwohl das Habermas viel später angesehen hat, als er eigentlich sollte, mit Multikulturalismus. Er hat Multikulturalismus immer bekämpft. Und aus einem kantianischen Universalsubjekt der Vernunft ausgegangen. Aber nachdem er in Amerika jetzt einige Zeit lebt, hat er begriffen, dass sein Modell gerade ein Modell der Versöhnung ist. Es ist kein kantianisches Modell oder hegelianisches Modell, sondern es ist ein Modell der Versöhnung zwischen öffentlichen, das heißt Subjekt der Vernunft auf der einen Seite, und traditionell geprägten, archaisch geprägten Subjekt der multikulturellen Gesellschaft, ja, das sozusagen in sich die Tradition weiterträgt. Und passt eigentlich zu einem herrschenden amerikanischen Diskurs des Multikulturalismus, der eben diese Versöhnung anstrebt, in gewisser Weise besser als alle anderen Diskursmodelle. Und der Verweis darauf, dass dieses Modell kein im Grunde gesellschaftliches Modell ist, kein soziologisches Modell und kein politisches Modell. Es ist ein völlig unpolitisches Modell. Er sagt immer, ja, was schlecht ist bei den Deutschen, sind das unpolitisch. Aber sein Modell ist absolut unpolitisch. Sein Modell geht aus von der Aufhebung einer Grenze. Und die Politik kann nur sich entwickeln, wenn eine Grenze als nicht aufhebbar gesetzt wird. Ja, das, wir haben gesprochen über Laclau und Mouffe, ja. Und da sind die schärfsten sozusagen Feinde, sozusagen diskursive Feinde von Habermas, die eben sagen, seine Theorie ist entpolitisierend, depolitisierend, sie ist unpolitisch, sie ist traditionell idealistisch, weil sie eine Öffentlichkeit baut, in der Situation der Aufhebung gerade der Grenzen, die als unversöhnlich politische erst zu Entstehen dieser Öffentlichkeit führen. Ja? Das heißt, erst wenn ich weiß, dass eine Grenze nicht aufhebbar ist, wenn ich weiß, dass ich in einem Konflikt bin, das sich nicht erledigen lässt, beginne ich ein diskursives Feld zu entwickeln, indem ich mich positioniere und sage, ich bin dafür oder ich bin dagegen oder ich nehme eine andere Position an oder ich relativiere das und so weiter und so fort. Das heißt, ich definiere meine Position in einem diskursiven Feld in Bezug auf einen Konflikt, eine Situation, eine Position, die nicht aufgehoben werden kann. Jedes diskursive Feld wird von einem im Grunde nicht diskursiven Konflikt strukturieren. An dem Moment, an dem ich dieses Konflikt abschaffe und eine homogene Öffentlichkeit schaffe, in der die Grenze zwischen Privaten und Öffentlich aufgehoben wird und jeder in der gleichen Rolle praktisch auftritt, fragt man sich, was ist das Thema dann der Diskussion? Das Thema verflüchtet sich, weil die Positionierung wird eigentlich unmöglich. Ich kann in einer homogenen diskursiven Feld mich überhaupt nicht artikulieren oder positionieren, sondern wenn ich schon in einem solchen Feld mich befinde, Dann frage ich, wie die Bundesbürger sich meistens fragen in der intellektuellen und sonstigen Fragen, was ist die Mehrheitsmeinung? Ja? Ob es mehrheitsfähig ist oder nicht. Ja, das letztendlich, was dieses Modell produziert, ist ein gewisser Konformismus in Bezug auf den Mainstream. Ja, muss man offen sagen. Es ist eine Theorie, die letztendlich eine Theorie des Mainstreams. Und warum? Weil diese Theorie letztendlich hegelianisch ist. Und Hegel ist letztendlich ein Philosoph des Mainstreams. Hegel ist ein Vordenker des Mainstream-Denkens. Ja? Das heißt, er sieht, was ist Geist, ja, im Grunde, Zeitgeist, was ist Mainstream. Das, was zu jeder Zeit Überhand hat. Und im Grunde ist das genau das, was aus diesem Modell entspringt und dieses Modell letztendlich als ein unpolitisches, depolitisierendes manifestiert. So ist man generell gespalten. Also ich meine nicht meine eigene Position, sondern in der heutigen praktizierenden Diskurs ist man gespalten. Auf der einen Seite mag man dieses Modell, weil es sozusagen so etwas wie traditionelle europäische Aufklärung mit dem Multikulturalismus versöhnt. Ja? Weil das Ziel Habermas war es von Anfang an, so etwas wie westliche Aufklärung mit so etwas wie eine exotische deutsche postnazistische Gesellschaft zu versöhnen. Ja? Sozusagen dieser Gestus kann sich lässig generalisieren, verallgemeinern. Auf der anderen Seite aber ist dieser Gestus ein depolitisierender Gestus, der sozusagen dieser Raum im Grunde zerstört, den er vorgibt zu beschreiben. Und so ist man irgendwie gespalten. Gut, das ist alles, was ich sagen kann, und das ist immer noch zu viel, bis zu...